Euer Eifer hat viele angespornt. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen von euch in dieser Hinsicht nicht zunichte wird, damit ihr bereit seid, so wie ich es gesagt habe. Dass nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen, ihr, mit diesem zuversichtlichen Rühmen zu Schanden werden. Darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gabe im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem über alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Arm gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden, für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen. Herr, wir danken dir für dieses Wort und wir bitten dich, dass du nun unsere Herzen öffnest, dass wir es hören und mit Freuden tun. Amen. Liebe Geschwister, über Geld redet man nicht, man hat es. Den Satz habt ihr sicherlich schon oft gehört. Über Geld zu reden ist ein Tabuthema in unserer Kultur. In Deutschland redet man nicht über seinen Verdienst, über sein Vermögen und Besitz. Warum? Man befürchtet zum einen, wenn es einem zu gut geht, dann fordert das den Neid der anderen heraus. Ja, das ist die sozialistische Neidkultur. Oder wenn man finanzielle Nöte hat, wird man als faul oder Versager betrachtet. Und das ist die kapitalistische Schamkultur. Die Bibel hat diese Scham nicht. Sie redet ziemlich oft und viel über Geld. Also das tun wir jetzt heute auch. Wir haben im 2. Korintherbrief zwei lange Kapitel, die sich mit dem Geben von Geld beschäftigen. Zur Situation. Der Apostel Paulus führt hier eine Geldsammlung in Korinth und Griechenland durch für die Gemeinde in Jerusalem. Und das hat er im 1. Korintherbrief bereits angekündigt, wie wir gehört haben. Da hat er ihnen gesagt, legt regelmäßig etwas Geld zurück und dann schicke ich meine Mitarbeiter, die nehmen das mit. Banküberweisung gab es noch nicht. Die Geschwister in Jerusalem hatten es finanziell schwer, aus Gründen, die wir jetzt nicht näher betrachten wollen. Aber zwei Dinge fallen uns in dieser Spendensammlung direkt auf. Das erste, das Geld wurde nur für notleidende Geschwister gesammelt. Es wurde nicht gesammelt für pompöse Gemeindehäuser. Kirchen gab es erst ab dem 2. Jahrhundert. Auch nicht für hauptamtliche Mitarbeiter, ja nicht mal für Missionsprojekte. Auch nicht für soziale Projekte in der Welt. Gut, heute ist manches anders. Wir haben auch andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Ich möchte nicht generell sagen, dass das falsch ist. Aber bleiben wir mal beim Neuen Testament. Das zeigt uns hier die Priorität, die die ersten Christen hatten. Die Geschwister waren ihnen wichtig in erster Linie und nicht Gebäude oder irgendwas. Und das Zweite, was mir auffällt, es gab da offenbar so einen Gegensatz zwischen den Gemeinden in Mazedonien und Korinth. Das hatten wir im vorangegangenen Kapitel 8 erfahren. Da berichtet Paulus von seiner Spendensammlung in der Provinz Mazedonien. in Griechenland. Die Christen in Mazedonien waren arm. Und gleichzeitig waren sie bedrängt, hatten Probleme. Eigentlich konnten die sich's gar nicht leisten, irgendwas abzugeben. Und die haben den Paulus geradezu überredet, dass er doch ihre Gaben annimmt. Da musste er ihnen nichts sagen und lange bitten und betteln. Dagegen waren die Korinther vermutlich eher reich. Korinth war eine Hafenstadt, da blühte der internationale Handel. Es gab eine lebendige Wirtschaft, man hatte ein gutes Einkommen. Und natürlich hatte Paulus da gewisse Erwartungen an sie, selbstverständlich. Aber offenbar wusste Paulus auch, je mehr man hat, je reicher man ist, desto schwerer fällt offenbar das Geben. Ist doch paradox, oder? Macht uns nachdenklich. Deshalb musste er den Korinthern hier besonders gut zureden und sie ermutigen. Und wie tut er das nun? Mir gefällt der erste Vers besonders. Denn ich halte es für überflüssig, euch über den Dienst für die Heiligen zu schreiben. Was für ein Widerspruch ist das? Er hat doch bereits das Kapitel 8 geschrieben über dieses Thema. Und jetzt folgt noch das Kapitel 9 mit dem gleichen Thema. Und dann sagt Paulus, es ist ja gar nicht nötig, dass ich euch was dazu schreibe. Aber jetzt schreibe ich trotzdem noch ein langes Kapitel hinterher. Also man hört hier eine gewisse Ironie heraus. Ja, und das zeigt vielleicht, wie schwer ihnen das Geben tatsächlich fiel. War doch nicht so einfach. Dabei zweifelt Paulus ihre Bereitwilligkeit nicht an, im Gegenteil. Sagt in Vers 2, denn ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern gegenüber von euch rühme, dass Achaia seit dem vorigen Jahr bereit gewesen ist und euer Eifer hat viele angespornt. Also Paulus weiß, die Bereitwilligkeit der Korinther ist da. Das stellt er nicht in Frage. Aber sie wurde noch nicht in die Tat umgesetzt. Ich denke, es ist unser altes Problem, das auch wir haben. Das Problem von Wollen und Vollbringen. Von Theorie und Praxis. Von Glaube und Tat. Gab es denn da noch Hindernisse, die guten Absichten umzusetzen? Ja, das Wollen reicht nicht. Gerade bei Dingen, die uns schwerfallen. Und deshalb brauchen auch wir heute Ermutigung und seelsorgerlichen Zuspruch. Nicht Druck und Zwang und Manipulation. Das wird leider viel zu oft gemacht bei diesem Thema. Lernen wir einfach von Paulus, in welcher seelsorgerlichen und geistlichen Weise er das tut und wie er mit diesem heiklen Thema umgeht. Zunächst stellt er die Mazedonier in ihrer Bereitwilligkeit als Vorbild dar, Vers 3 bis 5. Ich fasse mal zusammen. Und da weist Paulus auf die Vorschusslorbeeren hin, die er den Korinthern in Mazedonien gegeben hat. Er sagt, ich habe euch in Achaia, also Achaia ist das ganze Griechenland damals, einschließlich Mazedonien, ich habe euch in ganz Achaia gelobt. Und das hat die Mazedonier so angesteckt, so viel zu geben. Also falls jetzt die Mazedonier mich begleiten würden, wenn ich komme, dann würden sie das doch auch gerne in Korinth sehen. Sonst würde ich und ihr wahrscheinlich auch etwas blamiert dastehen. Und da fragen wir uns, oh Paulus, ist das nicht ein bisschen grenzwertig da? Überschreitest du da nicht die Grenze von Manipulation? Übst du da nicht so einen moralischen Druck auf die Korinther, dem sie sich beugen sollen? Also ihr kennt das vielleicht im Supermarkt, da ist eine Schlange an der Kasse, einer hat einen vollen Einkaufskorb und dahinter steht einer, der hat nur zwei Teile. Und der mit dem vollen Korb sagt, ach, gehen Sie doch mal vor, Sie haben nur zwei Teile. So, was passiert? Die anderen in der Schlange lassen den auch vor. Ja? Also, das ist so eine Art moralischer Druck. Ja? Man will doch auch ein guter Mensch sein und die anderen sollen es doch bitte schön auch sehen. Nein, so ist das nicht zu sehen. Das meint Paulus nicht. Keine moralische Erpressung, nicht manipulativ. Sondern er sagt ihnen einfach die Wahrheit. Paulus, er kannte die Korinther ja von früheren Besuchen. Sie hatten ja die Bereitschaft ausdrücklich erklärt, was zu geben. Und das hat er beim Wort genommen. Erinnert sie daran. Er möchte nicht Geld aus ihnen herauspressen, sondern ermutigen, auf einer freiwilligen Basis großzügig zu geben. Ja, und das dürfen wir auch. Und die Freiwilligkeit wird hier ausdrücklich betont. Und eine solche geistliche Ermahnung, die brauchen wir, ist auch für uns nötig. Ja, das ist biblisch, das ist geistlich, göttlich. Gott will eine Herzensentscheidung des Einzelnen herausfordern, die dann schließlich zur Tat führt. Und nun tut das Paulus auch in dieser Weise, indem er den Korinthern die göttlichen Prinzipien des Segens durch das Geben erklärt. Das erste Prinzip: Gott ist die Quelle aller Gaben. Wer oder was ist unser Vorbild beim Geben? Unser Vorbild sind nicht gute und großzügige Menschen, die gerne etwas geben, die uns ein moralisches Vorbild sind. Ja, also nicht hier die Mazedonier im Text, sondern es ist der Herr Jesus Christus selber. Ich wiederhole nochmal aus Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus, der Sohn Gottes in Herrlichkeit, er hat sich selbst gegeben, er hat sich uns ganz gegeben, ja, wörtlich bis zum letzten Blutstropfen, für unser ewiges Heil. Und das ist unser unvergänglicher Reichtum, das ist unser Vorbild. Heute redet man viel von Moral. Man erhebt sie zur Maxime des politischen Handelns und nicht mehr das Recht. Aber jede Moral, die nicht ihren Ursprung in Gott und seiner Gerechtigkeit hat, ist vom Bösen verseucht, durch und durch. Machen wir uns nichts vor. Und deshalb brauchen wir nicht Moral, sondern Jesus. Warum will Gott überhaupt Gaben von uns? Warum soll man überhaupt geben? Ist Gott arm? Braucht Gott unser Geld für seine Bedürfnisse? Müssen wir ihn unterstützen, damit er hier seine Dinge geregelt kriegt? Psalm 50, Vers 9 folgende, fragt Gott: Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld trägt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Nein, Gott gehört alles. Ihm gehört die ganze Schöpfung. Gott ist unendlich reich. Er ist ein Gott der Fülle. Und das sehen wir in der ganzen Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 20. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen. Es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Gott liebt den Überfluss. Gott ist Leben pur. Leben im Übermaß. Ja, betrachtet die Schöpfung. Ein Baum, ein Tier, eine Blume. Nein, eine riesige Menge von Variationen, Arten und Vielfalt. Sogar jede Schneeflocke ist einzigartig. Eine unendliche Fülle, unendliche Kreativität unseres Gottes. Und deshalb liebt Gott das Geben, das Schenken und nicht das Nehmen. Es gehört zu seinem Wesen zu geben und zu schenken. Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das Geben ist Gottes Sprache der Liebe. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns alles gab. Jesus, seinen geliebten Sohn. Sollte uns da noch irgendwas vorenthalten an materiellen oder geistlichen Gütern? Und darum ist Gott unsere Quelle für alles, was wir haben. Ja, vielleicht sagst du, ja, aber ich habe doch hart gearbeitet mein Leben lang und ich habe gespart und gut gewirtschaftet. Ist doch mein Vermögen, das habe ich mir aufgebaut. So, wer hat dir die Arbeit gegeben? Wer hat dir die Intelligenz und die Kraft gegeben, ein Vermögen zu schaffen? Gott erinnert Israel und uns, 5. Mose 8, Vers 18. So gedenke doch an den Herrn, dein Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Wir haben Überfluss, weil Gott uns mit Überfluss gesegnet hat. Und so versorgt uns Gott mit Überfluss, damit wir geben können. Das zweite Prinzip, Gott sorgt für den Ausgleich zwischen Mangel und Überfluss. Ja, wir könnten uns fragen, ja, wenn Gott doch so reich und so großzügig ist, warum gibt es denn noch Mangel auf Erden, dass das Geben überhaupt notwendig ist? Wer ist denn schuld an Armut und Mangel auf der Erde? Sind das die Kapitalisten, die Politiker, die Banken, die ganze westliche Welt oder Gott? Warum gibt es denn so viel Arme? Nein, Gott ist nicht schuld daran. Sondern wir haben hier einen Systemfehler auf der Erde. Der ist bedingt durch die Sünde des Menschen. Die Bibel lehrt, dass die Welt, die Menschheit durch die Sünde von Gott getrennt ist. Und so bildet sich hier ein kaputtes System auf der Erde, in dem der Egoismus und der Eigennutz regieren. Und darum existieren hier auf der einen Seite Mangel, Armut und Not und auf der anderen Seite einen überfließenden Reichtum. Deshalb gibt es massive Ungleichgewichte in dieser gefallenen Welt. Das ist der Systemfehler der Sünde. Ja, warum beseitigt Gott den nicht einfach? Gott hat diese Aufgabe an uns delegiert. Er will nämlich, dass durch das Geben ein Ausgleich stattfindet. Ja, ich wiederhole nochmal aus Kapitel 8, Vers 13 und 14. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Also darum ist das Geben notwendig. Darum ist Geben ein wichtiges göttliches Prinzip, durch das er sich verherrlichen will. Gerne geben, gerne teilen, das verherrlicht Gott. Gott beseitigt nicht einfach die Ungleichheit. Er verherrlicht sich darin. Vers 9, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Geben entspricht Gottes Gerechtigkeit. Und so sollen wir Anteil an Gottes Verherrlichung haben, indem wir gerne und freudig geben, da wo Not herrscht. Und darum will Gott, dass wir geben, zu seiner Ehre und zu unserer Freude. Und jetzt kommen wir also zu der heiklen Frage. Ja, wie machen wir das praktisch? Wie viel soll ich denn jetzt geben? Was erwartet jetzt Gott von mir? Wie viel Prozent von meinem Einkommen muss ich abgeben? Was davon gehört Gott? Nun, wir kennen den Zehnten im Alten Testament an verschiedensten Stellen. Er kommt zum ersten Mal bei Abraham vor, der dem Melchisedek ein Zehntel seines Besitzes gibt. Und dann Jakob in Bethel gibt auch ein Zehntel seines Besitzes. Also beides Mal war es eine freiwillige und einmalige Vermögensabgabe. Es ist nicht das Einkommen. Später dann, unter dem Gesetz Moses, gab es dann den Erntezehnten. Da musste man den Zehnten von Getreide, Früchten und Vieh abgeben an den Tempel. Das war die Tempelsteuer für die Priester und die Leviten, weil die kein eigenes Land hatten. Wird im Hebräerbrief nochmal erklärt. Aber das war nicht alles. Die Israeliten mussten noch mehr abgeben. Da gab es die Erstlingsfrucht, also die ersten Früchte der Ernte. Da gab es die Armenabgabe. Später unterm Königtum den Staatszehnten. Und darüber hinaus noch die Opfer zu bestimmten Festen. Wie das Passa zum Beispiel, das Passa-Opfer. Oder zu besonderen Anlässen, wie das Sündopfer. Also wenn man das mal zusammenzählt, da kommt viel mehr als 10% raus. Jetzt kommen heute Kollektenprediger in die Gemeinden. Und die berufen sich genauso auf alttestamentliche Ordnungen hier, den Tempelzehnten im Alten Testament, und verlangen, dass die Gläubigen doch bitteschön den Zehnten ihres Einkommens an die Gemeinde abliefern. Und darüber hinaus dürfen sie auch noch gerne für die Mission opfern. Ja, Zehnten von was? Bruttoeinkommen? Ja, das ist schon umstritten. Ja, die sagen, ja, natürlich Bruttoeinkommen. Ja, welches Brutto? Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerbrutto? Ja, dann sind wir langsam so beim Fünften vom Netto oder 20%. Im Gegenzug versprechen sie dann, diese Spenden, die du gibst, die bilden einen Schatz im Himmel. Und zwar besteht der aus Geld. Also so eine Art himmlisches Konto oder Depot. Ja, und das bringt eine gewaltige Rendite. Nicht in Prozent, sondern das multipliziert sich. Ja, und das ist rechnerisch gemeint. Und bringt eine Rendite in Geld. Und dann schüttet Gott die Dollars und die Euros in Massen vom Himmel. Also das Spenden an die Gemeinde ist so eine Art himmlisches Investment. Ja, und so wird den Gläubigen, oder man müsste sagen, den Leichtgläubigen, das Geld aus der Tasche gezogen. Und diese Masche funktioniert erstaunlich gut. Also die schlimmsten Auswüchse kann man in Nigeria beobachten. Da habe ich einen Zeitungsbericht gelesen. Da gibt es superreiche Pastoren, die haben Villen, Privatflugzeuge. Und einer von denen baut die größte Prunkkirche der Welt für 120.000 Besucher. Zum Vergleich, der Petersdom in Rom hat nur Platz für 20.000 Besucher. Es versteht sich von selber, dass wir solchen Betrügern nichts geben. Aber das ist nicht das Neue Testament. Was sagt denn unser Text? Wie viel muss ich denn geben? Das Alte Testament hilft uns da jetzt nicht viel weiter. Was sagt Paulus? Vers 7. Jeder, wie er sich's in seinem Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also muss es schon falsch. Das oberste Prinzip ist die Freiwilligkeit. Es gibt kein Muss. Du darfst selbst entscheiden, wie viel du geben möchtest. Und du sollst beim Geben fröhlich sein, nicht Mangel leiden. Es will Gott nicht. Ja, Kapitel 8, Vers 13. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis. Was ist die Motivation zu geben? Es ist die Liebe. Weil Gott uns liebt, weil er uns gesegnet hat. Als ein fröhlicher Geber, der sich von Gott geliebt weiß und Gottes Liebe ebenso fröhlich erwidert. Ja, aber Gott liebt doch auch den Geizigen. Ja, sicher. Aber die Liebe ist zweiseitig. Da gehören immer zwei, dazu gehört Gemeinschaft. Nur der Geber bekommt die Liebe Gottes mit und liebt zurück, aber nicht der Geizige. Der bleibt alleine. Und diese freiwilligen Gaben nennt Paulus eine Segensgabe in Vers 5. Segensgabe heißt, wir reichen den Segen Gottes weiter. Ich darf durch Gottes Segen andere segnen. Und das Gegenteil von der Segensgabe ist die Gabe des Geizes. Ja, das ist sowas wie Steuern zahlen. Ja, das muss ich halt machen, damit ich nicht bestraft werde. Und diese Steuerschuld kann man auch mit legalen Methoden noch ein bisschen kleiner rechnen. Nein, du sollst kein himmlischer Steuerzahler sein. Du darfst ein freiwilliger, fröhlicher Geber sein. Es ist in Ordnung, seinen eigenen Bedarf zu decken. Ja, aber wollen wir dich doch ein bisschen über Prozente reden? Wie viel Prozent von meinem verfügbaren Einkommen sind denn jetzt für Gott angemessen? Gut, dann reden wir über Prozente. Schauen wir ins Neue Testament. Wie sind die Besitzverhältnisse in Christus? Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Gekreuzigt, gestorben, tot, begraben, auferweckt zu neuem Leben. In Christus, durch Christus, für Christus. Was bedeutet den Tod? Da hört doch jeder materielle Besitz auf, oder? Wie viel sind diese Besitzverhältnisse also in Prozent ausgedrückt? 100%. 0% ich, 100% Christus. Also wie viel Prozent unseres Einkommens gehört Christus? 100%. Dann sagen wir, ja, ich kann nicht 100% meines Einkommens an die Gemeinde spenden, muss ja auch noch von was leben, hab ja auch Kosten. Falsch. Du sollst nicht dein Einkommen spenden, sondern du gehörst ganz dem, der dich mit seinem Blut vom Tod erkauft hat. Mitsamt deinem Besitz, mitsamt deinem Einkommen und deinen ganzen Fähigkeiten. Das ist der Geist des Neuen Testaments. Merken wir, das ist was anderes als das alttestamentliche Steuer- und Abgabensystem, was Gott damals angeordnet hatte für sein theokratisches Staatswesen und den Tempel in Israel. Das sind andere Besitzverhältnisse, ja? Die sind von ganz anderer Qualität. Ich gehöre mir nicht mehr selber. Deshalb gehört mir auch mein Besitz nicht mehr selber. Ich bin Verwalter. Und deshalb gibt es im Neuen Bund keinen Zehnten. Es gibt keine Unterteilung in heiliges Geld, was Gott gehört, und eigenes Geld. Also allein die Vorstellung zu sagen, 90% gehört mir, besagt doch, ich bin nicht mit Christus gestorben. Ich beanspruche da noch eigene Rechte. Kann ich mich denn freikaufen von Verpflichtungen gegenüber Gott? Ich denke, diese arme Witwe, von der wir gehört haben in der Schriftlesung, hat dieses 100%-Prinzip verstanden. Die gab ihr letztes Kleingeld in die Spendenbox. Und damit sagt sie im Grunde: Gott, ich gebe mich dir ganz, ich gehöre dir mit Haut und Haaren, du bist jetzt mein Versorger. Und ich glaube nicht, dass sie dann heimgegangen ist und leise Wein verhungert ist, sondern sie wurde von Gott himmlisch versorgt. Gewiss, das ist nicht die Regel, wissen wir auch. Deshalb nur mal konkret zur Ausgangsfrage. Es ist völlig in Ordnung, wenn man sich bei den regelmäßigen Gaben an einem festen Betrag orientiert, zum Beispiel dem Zehnten. Aber das ist kein Gesetz. Wir sollen durchaus bereit sein, mehr zu geben. Und auch die 10% sind relativ. Also einer, der nur ein Existenzminimum hat, für den ist das eine Überforderung. Und einer, der sehr gut verdient, der kann durchaus noch mehr abgeben, ohne Not zu leiden. Daher dieses Prinzip der Freiwilligkeit. Nun das dritte Prinzip, der Rückfluss des Segens. Jetzt bedeutet das Geben nicht, das Geld ist halt weg. Bei den Kollektenpredigern ist es so, ja. Nein, Gott verheißt seinen Segen dafür. Vers 10 und 11. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet, zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Also es gilt hier das Gesetz von Saat und Ernte. Das ist ein Bild aus der Landwirtschaft. Ein Teil der Ernte wird wieder ausgesät und dann kommt viel mehr zurück, als man gesät hat. Gott lässt sich von uns doch nichts schenken. Das hat er doch nicht nötig. Er will es selber geben. Gott versorgt mich mit der Saat samt dem notwendigen Unterhalt für mich, damit ich wieder ausstreuen kann. Ja, Gott will, dass wir reich sind. Reich zum Geben. Und dieses Naturgesetz wird hier 1:1 auf das Geben übertragen. Es gilt sogar in quantitativer Hinsicht, Vers 6. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Das heißt, bei der Ernte kommt also ein Vielfaches von dem, was ausgesät wurde, zurück. Ja, das ist völlig klar. Der Bauer wird das ja nicht machen. Sonst, ja, die Angelegenheit wird sich nicht lohnen. Ja, sagt die Bibel. Und wie wird man reich? Durch Geben. Und wozu sollen wir reich sein? Zum Geben. Ihr werdet reich sein, zu allem reich in aller Freigebigkeit, Vers 11. Reich sein bedeutet, weitere Gelegenheiten zum Geben zu haben. Und wenn ich was gebe, kommt was zurück. Der Segen Gottes. Jetzt, wie sieht der Segen konkret aus? Er besteht nicht, wie bereits gesagt, in einem Rückfluss in Form von Geld, in Form von Zinsen. Ja, das bietet das Weltsystem an Zinsen, Rendite. Betrachten wir im Text die Wirkung der Gabe der Korinther in Jerusalem. Da finden wir drei Auswirkungen. Vers 12. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott. Also die Gabe soll nicht nur rein materiell ihren Nöten abhelfen, ja, das auch. Sie bewirkt ein Lob Gottes. Also der Beschenkte dankt und lobt Gott mit Gebeten in einer Weise, wie er das ohne diese Gaben nicht getan hätte. Ja, das ist doch wunderbar. Und zweitens wird noch ein besonderes Lob Gottes bewirkt. Vers 13, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Mit anderen Worten, mit den Gaben wird der Beweis erbracht, dass besonders die für die jüdischen Gläubigen in Jerusalem von Bedeutung ist. Es ist nämlich der Beweis dafür, dass Christus dies in den Heidenchristen wirkt, als eine Auswirkung des Evangeliums. Es bestehen damit keine Zweifel mehr, dass auch die Heidenchristen zur Gemeinde Jesu gehören. Ja, wir wissen aus der Apostelgeschichte, das war in der Anfangszeit der Gemeinde keineswegs selbstverständlich. Gott wird hier durch sein Heilshandeln, seine Errettung der Heiden verherrlicht. Und nun die dritte Auswirkung, Vers 14. Und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Da entsteht eine herzliche Beziehung zwischen den Gebern und Empfängern. Da kommt Dankbarkeit, Zuneigung und Liebe zurück von den Beschenkten. Die jüdischen Geschwister in Jerusalem werden sich danach sehnen, die Korinther zu sehen, weil Gott so sehr in ihnen wirkt. Sie werden eine intensive Fürbitte für sie halten, wodurch sie wieder gesegnet werden. Also das ist kein Schuldverhältnis. Ja? Die haben kein Problem, was anzunehmen. Wir dürfen auch mal was annehmen. Und nicht meinen, oh, jetzt muss ich eine Gegenleistung bringen. Annehmen und Gott danken. Das sind die Segnungen des Gebens, diese geistlichen Segnungen. Und das geht doch weit über Zinsen und Geld hinaus. Gott verherrlicht sich darin in einer überschwänglichen Weise. Und er bewirkt eine Herrlichkeit, die ohne den Mangel doch nie entstanden wäre. Himmlische Zinsen, himmlische Rendite ist das. Ich möchte das noch unterstreichen mit einem Bericht aus dem Rundbrief von Lemar an Zion aus dem April 2019 von Dr. Herbert Hillel-Goldberg. Für die, die das nicht kennen, Lemar an Zion ist ein Hilfswerk von messianischen Juden in Israel, das armen jüdischen Mitbürgern hilft. Und da schreibt Dr. Goldberg: Als ich noch in Kalifornien, USA wohnte, schrieb mir eine Frau aus Deutschland um einen guten Rat für ihre Erbgeldanlage. Sie wusste von meiner früheren Tätigkeit im internationalen Bankwesen und wünschte eine Empfehlung für eine gute Rendite. In gewohnter Fairness gab ich ihr eine entsprechende Antwort. Sie hatte Erfolg und zweimal schrieb sie Ähnliches. Dann wurde es still. Ihrem fortgeschrittenen Alter gemäß muss sie inzwischen heimgegangen sein. Ich war später etwas besorgt. Ich hätte ihr nicht nur als Bankfachmann, sondern als Gottesmann antworten sollen. Ihre Belohnung beim Herrn wäre zweifelsohne größer gewesen als irgendein irdischer Zinssatz oder dergleichen. Und der irdische Bedarf ist auch viel kleiner als das himmlische Ewigkeitsangebot. Zitat Ende. Wie traurig ist das, wenn Gläubige irdische Schätze anhäufen und über ihren Konten sterben, ohne dass davon irgendwas dem Reich Gottes zugute gekommen wäre. Gott hat was Besseres für uns. Investieren wir uns lieber in Gottes Angelegenheiten, sein ewiges Reich, das für immer Bestand hat. Und so schließt dieses Kapitel mit einer tiefen Anbetung Gottes. Und dort lässt Paulus seine Adressaten und uns zurück. Im Vers 15, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Was ist diese unaussprechliche Gabe Gottes? Es ist Jesus, unser Herr, unser Erlöser, unser Retter. Wir sind in Jesus unaussprechlich gesegnet. Und darum dürfen wir in allem ein Segen sein zur Ehre Gottes. Amen. Amen. Herr Jesus.